Die Gnade und Freundlichkeit unseres Herrn Jesus Christus sei mit uns allen. Komm, Heiliger Geist, und lehre uns. Amen. Liebe Gemeinde, wir hören Worte aus den Abschiedsreden Jesu. Ich habe mich jetzt von der Epistel und von dem heutigen Losungen-Lehrtext leiten lassen. Die Ehefrage, die im Evangelium anklingt, lassen wir heute mal dahinten, sondern hören über Abschiedsworte. Wir hören zunächst aus Johannes 14, die Verse 1 bis 8. Jesus spricht zu den erschütterten Jüngern, unsicheren Jüngern: Seid nicht bestürzt und habt keine Angst, ermutigte Jesus seine Jünger. Vertraut auf Gott und vertraut mir. Denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnstätten, sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich kommen und euch zu mir holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Den Weg dorthin kennt ihr ja. Nein, Herr, widersprach ihm Thomas, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin finden? Jesus antwortete, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Liebe Gemeinde, ich hatte ja viele Beerdigungen zu halten. Und immer wenn der Moment kam, wo ein Wort Gottes, dieses zum Beispiel, erklang, gelesen wurde, da veränderte sich etwas im Raum. Die Blicke, die umherirrten, konzentrierten sich nach vorn. Die scheuen Blicke auf die Uhr, wie lange das noch dauert, hörten auf. Die Menschen richteten sich auf, weil das Wort Gottes Kraft hat. Und hier das Abschiedswort Jesu mitten aus dem 14. Kapitel ist so ein Wort. Johannes widmet diesen Abschiedshandlungen und Worten Jesu 4 Kapitel seines Evangeliums. Ich möchte anregen, dass Sie einmal hören, Johannes Kapitel 13 bis 17. Es ist ja heute ganz leicht, man braucht nur eine Bibel-App, setzt sich Kopfhörer auf, legt sich bequem nieder oder setzt sich in einen Sessel und hört. Manchmal nach der Hoffnung für alle oder nach dem Luthertext, man kann sogar die Übersetzung wählen. Es ist so einfach. Und wenn man dann nach dem zweiten Kapitel nicht eingeschlafen ist, dann ist man bereit, das mal im Zusammenhang zu hören. Und mir geht da immer wieder Neues auf. Der Zusammenhang ist manchmal so wichtig. Wir lesen ja immer hier nur Abschnitt für Abschnitt. Also Abschiedsworte haben besonderes Gewicht. Ich habe mal einen Bibellehrer kennengelernt in einem Vortrag, dessen Hobby war es, letzte Worte zu sammeln. Bisschen skurril. Da gehörten zum Beispiel solche Sätze dazu wie: Doktor, ich glaube, es war die Soße. Oder ja, also Abschiedsworte haben besonders Gewicht, dieses nicht. Aber mir ist ein Abschiedswort meines lieben Vaters in Erinnerung, der sagte als eines seiner letzten Worte, weil er die letzten 7 Jahre bei uns lebte: Mein lieber Rainer, wenn es eine Möglichkeit gibt, von da drüben euch Gutes zu tun, ich tu's. Das ist mir eingefahren. Und ich habe so den Eindruck, ganz ohne Bedeutung war das Wort nicht. Aber wir sind evangelisch und nicht katholisch. Wir wollen da jetzt nicht weiter spekulieren. Auf alle Fälle war es ein Wort, das mich bewegt hat bis heute. Also was sagt Jesus nun? Ich denke, er gibt den Jüngern in dieser verwirrenden Zeit, das Wort heißt hier, seid nicht bestürzt, me tarasesto. Tarasso heißt durcheinanderschütteln, die Störung der vertrauten Ordnung. Also man könnte sich das so vorstellen, wir haben hier eine sehr schöne Gottesdienstordnung und irgendwann fängt der Pfarrer, der Liturg an, die letzten Worte zu beten statt am Anfang. Also die Störung der vertrauten Ordnung verwirrt uns, macht uns unsicher, wirft uns hinaus aus einer Sicherheit. Und das war ja die Situation der Jünger. Jesus redete vom Ende, das er nehmen musste, vom Sterben, vom Leidensweg. Das wollten die Jünger ja gar nicht hören. Und jetzt spürten sie, es steht bevor, unmittelbar bevor. Jesus hat es deutlich gesagt. Deswegen Bestürzung Beunruhigung, Aufruhr sogar. Also deswegen sagt Jesus, seid nicht in Aufruhr in euren Herzen, sondern vertraut. Er weist auf das tragende Fundament hin, das Vertrauen, das gewachsen ist in 3 Jahren mit Jesus. Vertraut auf Gott und vertraut mir. Und dann kommt diese Rede, es gibt eine langfristige Perspektive, die Jesus gibt, und es gibt eine kurzfristige Perspektive. Nehmen wir erstmal die langfristige. Die langfristige ist, er sagt, im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Dann habe ich mal nachgeguckt, weil das ja so irgendwie, wir wollen ja gerne wissen, wo. Also als wir im 2010 im Herbst wussten, nächstes Jahr ziehen wir aus diesem wunderschönen Pfarrhaus aus, mit dieser großen Dienstwohnung, mit der Bewegungsfreiheit, mit allem Schönen, da haben wir den ganzen Herbst überlegt, wo ist denn die neue Wohnung? Es war sehr wichtig damals. Und wir hatten eine gefunden, die gefiel uns. Und die wurde nichts. Im Mai wussten wir immer noch nicht, wohin. Gut, ich will diese Geschichte jetzt nicht erzählen, aber wir merken, die Wohnstätte, wo wir wohnen werden, ist sehr wichtig. Schon bei den Studenten. Wohnst du in einer WG oder alleine? Wo wirst du als nächstes wohnen? Das ist sehr, sehr wichtig, unsere Wohnung. Und manche Menschen legen da alles rein, was sie haben. Die Wohnung. Ich bin mal im Westen gewesen, 1986 in Württemberg, erste Westreise. Und da zeigten sie mir ihre Wohnungen, ihre Häuser. Und da ist es mir entfahren, Mann, wollt ihr ewig hier leben? Das haben sie da nicht so verstanden, aber es war so. Ne? Da gab es also ganze Siedlungen, wo man unbewohnte Häuser betrachten konnte, um es vielleicht zu kaufen. Da sind wir durchgegangen. Ich wollte da mal ein Buch aus dem Regal nehmen, da war es nur Attrappe. Also gut, die Wohnung ist sehr wichtig. Und was steht hier, wenn Jesus sagt, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen? Das heißt, warte, ich muss mal gucken, wo habe ich es hingeschrieben? Einfach die Bleibe, der Ort, wo ich bleiben kann, ganz schlicht, keine Ausschmückung. Er sagt nicht, im Hause meines Vaters gibt es Schlösser von A bis Z oder gibt es Luxuswohnungen für 12,50 den Quadratmeter oder sowas, wie jetzt neuerdings bei uns in der Nachbarschaft, sondern er sagt, es sind Bleiben dort, es sind dort viele Bleiben. Und wenn Jesus sagt viele, dann meint er viele. Und ich gehe hin, euch eine Bleibe zu bereiten. Und wenn ich wiederkomme, will ich euch zu mir nehmen. Die langfristige Perspektive. Wir haben eine Bleibe im Himmel. Das gehört zu den letzten Worten Jesu. Und dann die kurzfristige Perspektive, zu der hören wir im zweiten Teil noch etwas mehr. Da sagt Jesus plötzlich, der Weg dorthin ist euch ja bekannt. Also das ist ein bisschen, wie es ein Lehrer manchmal macht, ihr wisst das ja alles schon, nicht? Und da fordert er natürlich den Widerspruch der Kinder heraus und zwingt sie zu bekennen, dass sie Unwissende sind. Und da sagt Thomas auch, der Kritische, der Realistische, nein, Herr, wie sollten wir den Weg wissen? Wir wissen ja nicht mal, wo du jetzt hingehst, du sprichst in Rätsel. Und da kommt dieses Wort, was auch in anderen Sprachen rund um die Erde vorne steht, also Jesus ist, ich bin Weg, Wahrheit, Leben. Ich bin Weg, Wahrheit und Leben. Niemand kommt dorthin ohne mich, außer durch mich. Damit deutet er die kurzfristige Perspektive an, geh weiter mit Jesus. Aber das ist ja gerade ihr Problem. Wie sollen wir weiter mit dir gehen, wenn du weggehst? Es funktioniert ja nicht. Und deswegen weist Jesus sie nach der langfristigen Perspektive nun auch noch näher auf die kurzfristige Perspektive hin. Und da lese ich ein Stück weiter im 14. Kapitel vom Vers 15 an. Jesus sagt dann zu ihnen, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr so leben, wie ich es euch gesagt habe. Dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn deshalb nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er wird bei euch bleiben und in euch leben. Nein, ich lasse euch nicht als Waisenkinder zurück. Ich komme wieder zu euch. Schon bald werde ich nicht mehr auf dieser Welt sein und niemand wird mich mehr sehen. Nur ihr werdet mich sehen. Und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Löst sofort wieder Lehrer, Schüler, Lernende eine Frage aus. Diesmal fragt Judas. Nein, nein, sagt Johannes, nicht der Judas Iskariot, sondern der andere, der den Namen trägt, Judas. Und der fragt nun, Herr, weshalb willst du dich nur uns, deinen Schülern, zu erkennen geben? Warum nicht der ganzen Welt? Eine sehr wichtige Frage. Wir hätten das auch gerne, dass öffentlich Jesus als der Auferstandene erkannt wird, als der Herr der Zukunft, als der, der so wichtig ist für unser Heil, für die kommende Welt. Und es wird so missachtet. Sie müssen mal Sonntag früh durch Halle Neustadt fahren. Da sieht man die Hundeführer, die Jogger, die ewigen Biertrinker schon früh vor dem Kiosk. Da sieht man, werden Kissen und Betten ausgeschüttet. Es ist fast so, als wenn das gar nicht Sonntag ist. Es ist nur ruhiger als sonst. Keiner geht zur Kirche, keine Glocke ertönt, keine Gemeinde versammelt sich, jedenfalls nicht sichtbar. Also es ist schon so, dass uns das zu schaffen macht. Warum das so in den Hintergrund getreten ist, warum Jesus so unwichtig ist, warum es offenbar in den Medien bei allen Quatsch- und Talkrunden ein ungeschriebenes Gesetz gibt, rede nicht von Jesus, rede nicht von deinem Glauben, du wirst doch nicht etwa jemand missionieren oder indoktrinieren. Gut, also das ist eine Frage, die auch uns bewegt. Gut, Judas, dass du fragst, weshalb willst du dich nur uns, deinen Jüngern, zu erkennen geben, warum nicht der ganzen Welt? Ihm antwortete Jesus, wer mich liebt, richtet sich nach dem, was ich gesagt habe. Auch mein Vater wird ihn lieben und wir beide werden zu ihm kommen und immer bei ihm bleiben. Wer mich aber nicht liebt, der lebt auch nicht nach dem, was ich sage. Meine Worte kommen nicht von mir, sondern von meinem Vater, der mich gesandt hat. Ich sage euch das alles, solange ich noch bei euch bin. Aber der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer senden wird, er wird euch an all dies erinnern, was ich euch gesagt habe, und euch meine Worte übersetzen, erklären. Auch wenn ich nicht bei euch bleibe, sollt ihr doch Frieden haben. Meinen Frieden gebe ich euch, einen Frieden, den euch niemand auf der Welt geben kann. Seid deshalb ohne Sorge und Furcht. Hier schließt sich die Klammer von der Verwirrung im Herzen, dass Jesus da wieder drauf zurückkommt. Ich weiß, jetzt ist eure Situation verwirrt, eure Gefühlslage in Bestürzung, in Aufruhr. Und etwas später im Kapitel 16 sagt er dann noch, doch ich sage euch die Wahrheit, es ist besser für euch, wenn ich gehe. Sonst käme nicht der, der euch an meiner Stelle helfen soll. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Und ist er gekommen, wird er den Menschen die Augen für Gottes Weg öffnen. Wenn aber er, der Geist der Wahrheit, kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Liebe Gemeinde, ist am Anfang meines Dienstes, nicht nur meines, sondern vieler meiner Generation, gab es ein Aufruhr unter Studenten, unter Frommen, unter Gläubigen, weil ein großer Kirchenoberster, ein bekannter Kirchenoberster, ein prophetisches Wort in die kirchliche Welt gegeben hat. Es war, ich will den Namen ruhig mal sagen, es war Dr. Paul Tuasper. Er hatte viele kirchliche Ämter. Er war zum Beispiel auch Vorsitzender der Evangelischen Allianz. Und ich habe ihn einmal zum 100. Jahrestag der Allianz hier in Halle, wurde der gefeiert, selber erlebt. Und er hat eine Reihe von Worten empfangen von Gott. Ich will jetzt nicht ausführlich erzählen, wer das lesen will. Ich habe es noch hier ormig abgezogen, was damals durch die Studentenkreise ging. Er hatte einen Urlaub und hat dort einen vollmächtigen Evangelisten in Ungarn erlebt, der auch die Gabe der Heilung hatte. Und Dr. Aspern hatte ein Herzproblem. Er musste starke Medikamente nehmen und hat dort nach eigener Aussage Heilung erlebt und auch Worte von Gott empfangen, die er aufgeschrieben hat. Und als dann die Frage auftrat, ist das nun von dir oder was ist das? Dann hat er gesagt, ich setze meinen Namen nicht darunter, denn es ist von mir, aber doch nicht von mir. und hat wirklich die steile These in seinem Vorwort geschrieben, dass dieses Wort ihm von Gott geschenkt wird für unsere kirchliche Situation. 1975, 76, das ist unsere Zeit, wo wir in den Dienst kamen. Und das hat mich sehr, nicht nur mich, sondern hat viele meiner Generationen sehr betroffen, sehr angeredet. Und ich möchte aus diesem prophetischen Wort kurz etwas lesen. Es sind mehrere, ich habe hier drei Schriftstücke, das wäre jetzt zu viel, aber nur mal ein Eindruck, was das, er schreibt übrigens auch, wir sind nüchterne Norddeutsche, fern aller Schwärmerei und ich glaube an die Abgeschlossenheit des biblischen Kanons. Aber ich glaube auch, dass Gott je und dann in die aufgeregte, durcheinandergebrachte Zeit Worte der Ermutigung, der Konkretion und der Hilfe senden kann. Und solche Worte waren das. Und sie haben unseren Dienst und auch den Weg hier in Bartholomäus letztendlich sehr bestimmt. Deswegen lese ich mal ein paar Hörproben und sie haben auch heute noch große Bedeutung, denn die Zeit ist bei weitem nicht ruhiger, gemächlicher geworden. So spricht der Herr: Ich will das Feuer meines Geistes über das Land gehen lassen. Ich will auf viel tausend Lippen den Lobpreis bringen. Ohne Ende wird mich rühmen meine Gemeinde. Und die Sonne meiner Liebe wird die kalten Herzen erwärmen und im Jubel meiner Gemeinde will ich mich verherrlichen. Ich will mein Volk formieren und sie werden nicht nach rückwärts schauen. Ich will die Kirche neu durchdringen mit meinem Geist. Es sollen zusammenstürzen die trockenen Brunnen, denn ich lasse die Quellen aufbrechen des Wassers des Lebens. Hört mein Wort, hört die volle Botschaft. Wer nur die halbe Botschaft haben will, wird keine haben. Voll verborgener Schätze ist mein Wort, das ihr habt. Lasst euch füllen mit der Freude, lasst euch füllen mit der Wahrheit und gebraucht die Gaben, die euch durch den Heiligen Geist geschenkt sind. Denn ich will wirken, ich, der Herr, durch euch. Das war so ein Grundton. Und es gab auch sehr kritische Töne, wo es dann auch viele Diskussionen gab. Da will ich nur mal eine Kostprobe noch geben. Ich gebe euch heute meinen Geist in der Fülle, aber mein Volk ist nicht bereit. Sie sind abgeirrt zum Verstand. Ich will ihnen Antwort geben durch mein Wort, aber sie suchen nach den Menschen, die es aufschrieben. Ich will reden als der Lebendige, aber sie bleiben am Grabe stehen. Und mein Wort wird sie für sie zu Menschenwort. So spricht der Herr, der Lebendige, nimm doch mein Wort in dein Leben hinein. Lasst mich nicht bei den Altären. Ich will das Wort wie Feuer in euch sein lassen, das in euch brennt, in der Freude meiner lebendigen Gegenwart. Ich will euch jubeln lassen über meine Gegenwart. Ich will eure Probleme verbrennen und euch Antwort geben, wenn ihr nach ihr sucht. Ich will euch zu Inseln der Freude machen, mitten im Meer der Verzagtheit. Ich will wohnen im Lobpreis eurer Gebete, eurer Worte, eurer Gedanken. Ich will, dass ihr euch leiten lasst von mir. Ich will nicht eure langen Diskussionen und Sitzungen. Ich will, dass ihr fragt und ich euch antworte. Sucht in meinem Wort, lernt es und lebt es nur. Ich will euren Herzen Gewissheit geben. Mir ist der Zigarettenrauch eurer langen Sitzung ein Gräuel und euer Unglaube. Ich will ein gehorsames Volk, das ich segnen kann. Ich habe euch überströmend lieb. Wie gesagt, es hat damals viel Diskussion gegeben, aber darauf will ich nicht eingehen, auch nicht über den Weg von Dr. Thoasborn weiterhin. Darüber kann man sich informieren. Ich will nur sagen, es hat uns als Pfarrern, die kurz vor der Praxis standen, einen starken Impuls gegeben, was Gott tun will. Und dass der Heilige Geist, das dritte Kapitel Luthers Katechismus, der zweite Teil in Johannes 14, ein ganz wichtiger Bestandteil eines Prozesses, eines Heiligungsprozesses, wie Paulus im 1. Thessalonicher sagt. So weit, so gut. Ich sagte, eine langfristige Perspektive, eine kurzfristige Perspektive. Ich will mal versuchen, diese Antwort, die Jesus dem Judas gibt, also auch uns gibt, ein bisschen zu übersetzen, zu umschreiben. Gott hat sich mit Jesus einen eigentümlichen Weg durch die Zeit, durch die Generationen vorgenommen. Ein verborgener, eigentümlicher Weg. Menschen sollen durch die Liebe zu Jesus durch die Leitung durch den Heiligen Geist, deren Kennzeichen der innere Frieden ist, einen Weg gehen, je in ihrer Generation, mit Jesus. Und der führt zum Ziel, sowohl für den Einzelnen in jeder Generation als auch in der Gesamtheit der Gemeinde. Ich will meine Gemeinde formieren. Ich will meine Gemeinde, Paulus sagt, es ist der Leib Christi, dieses Geheimnis, das verborgen ist, Christus in euch. Und er sagt, der Leib wird gebildet. Und wenn er fertig ist, kommt Jesus mit diesem Leib der Gemeinde wieder. Das ist der Weg, sehr verborgen, sehr geheim. Und er wird auch immer verborgener, weil es ist davon wenig zu sehen. Wenn wir in die Medien schauen, sehen wir Bedrohung und Verwirrung, manchmal auch gute Versuche, da Ordnung reinzubringen, und die unterstützen wir. Aber der langfristige Weg, der Lebensweg, die Lebensperspektive, die wir uns haben, ist, wir bleiben Lernende, wir bleiben Jünger. Ich möchte noch ein Beispiel geben vor dem Schlussteil, der wahrlich kommt. Wie sieht das praktisch aus? Leitung durch den Heiligen Geist. Dazu hilft uns ein Theologe, dessen Namen ich jetzt mal nicht sage, weil um den auch viel Wirbel war. Er sagt, ich zitiere, der neue Mensch in uns durch Christus trägt nicht unseren Namen, Frank, Rainer und so weiter, sondern er hat einen göttlichen Namen. Er heißt Jesus Christus, Jesus in uns. Diese Desillusionierung über uns selbst, also über unser frommes Ich, das sich bemüht, Gottes Regeln zu halten, ist ein wesentlicher Bestandteil der Heiligung. Also, dass wir erkennen, die Schwelle, die Gott gelegt hat, die Erwartung, die er an seine Kinder hat, ist wesentlich höher, als wir uns vorstellen können. Sie steht in der Schrift. Zum Beispiel, jetzt habe ich es verblättert, aber hier ist es. Nun sind Gottes Erwartungen an seine Kinder deutlich im Neuen Testament nachzulesen. Nächstenliebe wird von uns erwartet, aber wie selbstverständlich auch Feindesliebe. Wir sollen eben nicht nur lieben, sondern von ganzem Herzen lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Glauben sollen wir, und zwar in jeder Situation. Ängstigen wir uns im Sturm, so ist dies nicht natürlich, sondern Ausdruck eines defizitären Glaubens, also Kleinglaube. Beten sollen wir, aber nicht nur so oft wie möglich, sondern alle Zeit. Von Gedanken und Handlung der Sorge, die in uns entspringen, wird uns nicht freundlich abgeraten. Vielmehr macht Jesus deutlich, dass diese Gedanken der Sorge der Sache nach heidnisch sind. Und zum Leiden um Christi Willen sollen wir uns nicht nur bereit erklären mit Zähneknirschen, sondern über solches Leiden sollen wir uns auch freuen. Also nur wer diese Forderungen an seine Kinder notorisch runterspielt, kommt überhaupt auf den Gedanken, wir könnten sie erfüllen. Und doch sagt Jesus, die Liebe ist der Schlüssel zum Lernen der Hingabe. Und der Friede ist das Kennzeichen, der Friede, den kein anderer geben kann. Und deswegen möchte ich uns ermutigen, in diesem Weg nicht abzulassen, diesen Weg zu gehen, mit jeder einzeln, aber auch miteinander. Durch das Dunkel hindurch zum Licht, gibt solche schönen Bilder. Und ich will auch noch mal sagen, als ich jung war und mein Leben Jesus öffnete, in ganz einfacher, schlichter Form, da hatte ich das Jesusgebet. Jesus, vergib mir, Jesus, hilf mir, Jesus, steh mir bei. Aber viel davon war natürlich eigene Kraft, eigenes Vermögen. Und dann kam das Vatergebet, dass Jesus uns den Vater zeigte. Dass wir Gott nicht als den strengen Richter sahen, sondern als den Vater, den wir vertrauen können. Und jetzt kommt das Gebet zum Heiligen Geist, der in uns ist, immer, bis zum Ziel, der uns hilft und der uns die Gesetze Gottes, die Weisung Gottes umwandelt in Anregung. Der Heilige Geist in uns ist nicht Normgeber eines Lebens, sondern Impulsgeber eines Lebens. Wie sieht das praktisch aus? Ich möchte noch ein Beispiel hinzufügen. Vielleicht wissen Sie, dass wir, meine liebe Frau und ich, nach Neustadt eingeladen wurden, dort mitzutun. Und ich muss Ihnen offen sagen, bis heute, wenn ich nach Neustadt gehe, Donnerstag und Sonntag, gehe ich immer mit Herzdrücken. Weil ich merke, ich kann dort nichts ausrichten. Ich habe schon erzählt, wenn ich Sonntag früh dann zum Gottesdienst fahre, der beginnt erst um 11, eine Konzession an die Lebensgewohnheiten dort. Da denke ich, wo bin ich hier eigentlich? Eine Wüste, ein trockenes Land. Ich könnte meine Flasche Bier mittrinken, aber doch nicht Sonntag früh um 10. Na gut, jedenfalls gehe ich immer mit Herzklopfen hin. Und die erste Zeit, wo ich dort war, habe ich mein Pfarrersein herausgekehrt. Kann ich Ihnen helfen? Kann ich behilflich sein? Bis mir mein Chef gesagt hat, hör auf damit, mein Freund und Chef, der Vorsitzende des CFLM, hör auf damit. Die faulen Säcke sitzen nur auf ihrem Sofa und gucken Fernsehen. Wenn einer wie du kommt und sagt, kann ich helfen, freuen die sich. Natürlich kannst du helfen. Geh mal mit mir auf die Behörde, dass ich mein Geld kriege. Mach mal dies für mich, mach mal das für mich. Und er hat zu ihm gesagt, du fauler Hund, stehe auf und mache dich selber davon. Wer hat mich gewiesen, dein Diener zu sein? Das war neu für mich nach 30 Jahren Bartholomäus, ehrlich. Und noch heute gehe ich mit Herzklopfen dahin. Jetzt aber nun Heiliger Geist. In Halle-Neustadt gibt es eine Suppenküche. Die haben zwei fromme Württemberger nach der Wende eröffnet. Da kriegen jeden Tag etwa 200 Personen ein Frühstück, ein Mittagessen, ein Kaffee. Nicht immer 200, aber das ist der maximale Rahmen. Und dort bezahlen sie aber auch etwas. Das Mittag kostet 2 Euro, das Frühstück 1,50, das Kaffee trinken. Ist eine soziale Maßnahme, Suppenküche. Guter Gedanke, wird sehr gut genutzt. Hängt auch noch eine Holzwerkstatt dran, wo Langzeitarbeitslose Spielzeug basteln. Jetzt wollten die beiden Württemberger zurück, weil sie alt geworden waren. Es fand sich niemand in Halle, der das übernahm. Also hat die Stadt gesagt, wir lösen das auf. Und dann fiel jemand ein vom Arbeitsamt, da gibt es doch noch jemand mit der Schnitte und so, die fragen wir mal. Und tatsächlich, der Vorstand des CVM hat gesagt, wir übernehmen den Laden. Ich wurde zum Glück nicht gefragt. Ich bin ja auch Lehrer und nicht Evangelist oder Pionier. Jedenfalls hatten wir dort im Advent eine erste Event. Wir sollten diesen Menschen dort mal vorstellen, wer der neue Besitzer ist. Auch da bin ich mit groß. Und ich sollte dort eine Predigt halten. Ach, ihr lieben Leute, wie leicht ist es hier. Keiner widerspricht, keiner springt auf. Höchstens mal einer mit einer Uhr, aber gut, das kann man verkraften. Wir kamen dahin und es waren schon die Kinder, hatten ein kleines Programm eingestudiert, so Tanz zu Musik, die bewegen sich gerne. Wir kamen da rein und da saß ein ganzes Kollektiv. Wir sind das Kollektiv, haben sie gesagt. Und da haben sie, ach, jetzt kommt die Kirche. Gut, hier, ach Mensch, hier, die hopsen rum, die Kirche, guck mal an. Also es war reger Kommentar dessen, was wir da so aufgeführt haben. Die Mädchen sind tapfer rumgehüpft und haben die Kommentare ertragen. Und dann kam Bassi, das ist ein junger Mann, der sehr schön Gitarre spielt und singt. Und der eröffnete das Gespräch folgendermaßen. Er sagte, ich bin mein Leben lang alkohol- und drogenabhängig. Gleich rief ihn noch, na, auch das noch, was ist das für eine Truppe? Aber er setzte den Satz fort und sagte, aber durch Jesus Christus und die Freude, die er mir geschenkt hat, brauche ich das Zeug nicht mehr zu nehmen. Och, sag bloß, sagte er noch. Und dann fing er aber an zu singen und da veränderte sich die Atmosphäre. Da hat derjenige, der gesagt hat, doch sag bloß, plötzlich die Kaffeetanten angerufen hat, gesagt, seid doch jetzt mal ruhig, ich will den hören, der hat eine gute Stimme. Gut, jetzt wurde es ruhig, es wurde wirklich ruhig. Und Bassi sang von dem, was er erlebt hat, eigene Lieder. Er konnte das nur mit Singen ausdrücken. Und da merkte man so, wie eine Veränderung im Raum geschah. Die Kaffeetanten rückten ihre Kaffeetassen ein bisschen weg, die Männer lehnten sich zurück und richteten sich auf, um richtig zu hören. Und ich merkte, Gottes Geist ist jetzt da. Also es hat sich was verändert, spürbar. Das hat sicher nicht jeder gemerkt, aber ich habe es gemerkt, weil ich ja gleich dran war mit Reden. Und ich konnte dort nicht sagen, eine liturgische Formel oder ein frommes Wort. Ich musste da irgendwas sagen, ne? Und dann hat mir Gott geholfen. Ich habe angefangen erstmal, wisst ihr überhaupt, was CVJM ist? Und bin ich dann reingekommen. Gott hat mir geholfen und es war dann gut. Und zum Schluss haben sie gesagt, naja, wir haben ja gedacht, dass ihr hier unser Kollektiv zerstören wollt, dass wir alle fromm werden müssen und dass ihr hier uns sprengen wollt und so. Und da habe ich gesagt, ihr lieben Leute, machen wir den Eindruck, im Gegenteil, wir wollen euch bereichern. Wir wollen euch mal irgendwas bringen, was euch vielleicht Freude machen kann. Nur das könnt ihr machen. So, und also es war so der Start. Ja. Wir hatten inzwischen noch ein zweites Event, das will ich aber nicht erzählen. Das Problem ist, das klingt jetzt wie eine Heldengeschichte, mein Herz war vor diesem Event genauso verwirrt, nicht genauso, aber in Verwirrung. Was sage ich, was tue ich, was mache ich, wenn da einer dauernd dazwischen quatscht oder rausgeht. Wir sind ja auch so abhängig davon und von vorne merkt man sehr viel, ne, was passiert im Raum. Na jedenfalls, und das große Problem ist, wir haben zu wenig Mitarbeiter. Wir haben nur Ehrenamtliche, auch Christen aus Halle finden sich nicht, die sind ja alle in ihren Gemeinden, was kein Vorwurf ist. Aber Neustadt ist eben wirklich schwierig. Ne? Ja, ich würde jetzt auch nicht gern dahin ziehen. Aber wir haben eine Pastorin, die im März dahin gezogen ist. Die kam aus Bayern, aus Landshut, der hat Gott gesagt, ziehe nach Neustadt, kümmere dich dort um die Kinder. Sowas passiert dann auch. Ne? Heute machen sie einen Brunch dort und ich brauche jetzt nicht mehr alle 14 Tage dort zu predigen, sondern nur noch einmal im Monat, weil das andere übernimmt die Pastorin. Also Gott führt einen Weg, schafft Entlastung und wir dürfen wirklich diesen Weg gehen. Und gefühlsmäßige Verwirrung, Unsicherheit, selbst manchmal auch Zweifel will ich nicht sagen. Früher habe ich immer gepredigt, Zweifel ist der Bruder des Glaubens. Das stimmt nicht. Zweifel ist eine Majestätsbeleidigung Gott gegenüber, weil wir an ihm zweifeln. Aber Zweifel ist menschlich, das ist klar. All das kann uns nicht abhalten, diesen Weg zu gehen. Und je mehr wir in der Nachfolge Christi wachsen, werden wir nicht heiliger, größer, schöner, sondern umso kritischer sehen wir uns selbst in unseren eigenen Möglichkeiten. Und dabei ist es hilfreich, wenn wir das Gott auch mal sagen. Das ist ein wichtiger Schritt in der Heiligung, dass wir im Gebet vor Gott kapitulieren und dieses Gebet dann auch von Zeit zu Zeit wiederholen. Es wird dann sozusagen zum Lebenswandel. Also wenn ich jetzt nach Halle Neustadt gehe, sage ich, gehe, ist schon wieder übertrieben, ich fahre ja. Dann an jeder roten Ampel, die übrigens in Halle sehr lang sind, die roten Phasen, sage ich immer, Herr, du bist in den Schwachen mächtig. Komm, Heiliger Geist, komm, hilf mir. Und dann zum Beispiel zum Kurkenkaffee am Donnerstag, aber das ist eine andere Geschichte. Und Gott tut dann etwas, der Heilige Geist tut dann etwas. Wir wollen jetzt gar nicht darüber spekulieren, ob der Heilige Geist eine Kraft oder eine Person ist. Neulich hat mich jemand gebeten, im CVM darüber mal den Jugendlichen zu erzählen, dass der Heilige Geist eine Person ist. Ist nur teilweise gelungen. Hinterher kam eine Mitarbeiterin und sagte zu mir, du Rainer, ich glaube das nicht, dass der Heilige Geist eine Person ist. Das ist eine göttliche Kraft. Ich sage, das trennt uns nicht, meine Liebe. Guck mal, du bist 24, ich bin 69, du wirst schon noch dahinter kommen. Also, das klang nur mäßig überheblich, aber gut. Aber zurück zur Sache, es ist gut, wenn wir Gott das mal sagen. Und ich möchte zum Schluss ein Gebet vorlesen, das nicht von mir stammt, aber dessen Kernaussage ich euch mitgeben möchte, dass ihr das vielleicht einmal betet. In Engpässen, in Verwirrungssituationen, in Angstsituationen. Das geht ungefähr so. Vater, allzu lange habe ich versucht, wie ein Christ zu leben, zu glauben, zu lieben, zu hoffen, zu vergeben, all das zu vollbringen, was du zu Recht von mir erwartest. Aber in deinem Licht sehe und bekenne ich jetzt, dass die Ergebnisse meiner Bemühungen dir nicht genügen können. Immer wieder habe ich versagt und obwohl ich mir vorgenommen habe, die Dinge in Zukunft besser zu machen, sind die Früchte doch beschämend mager. Oft habe ich darauf so reagiert, dass ich meine willentlichen Vorsätze noch verstärkt habe. Aber heute sehe ich ein, dass mir das christliche Leben nicht gelingen konnte. In Zukunft möchte ich nicht mehr auf meine Vorsätze schauen, sondern in allen Engpässen wieder neu mein Vertrauen auf den Heiligen Geist setzen. Herr Gott, Heiliger Geist, vollbringe du in mir, was der Vater will. Ich vertraue dir. Das muss nicht so gut ausformuliert sein. Es geht um den Kern der Sache. Sind dann alle Vorsätze falsch? Also viele Fragen schließen sich da an. Aber die können wir jetzt nicht besprechen, da müssen wir mal eine Bibelarbeit machen und ins Gespräch kommen. Ich möchte es euch als Impuls mitgeben, Der langfristige Weg sind die Wohnungen im Himmel. Der kurzfristige Weg, wer weiß, wie kurz unserer noch ist oder wie lang, ist das Leben im Heiligen Geist, den Impulsen des Geistes zu folgen und ihnen nachzugeben. Dazu möchte ich euch ermutigen. Und das hat übrigens auch in dieser Gemeindegeschichte hier sehr viel erfrischend Neues gebracht. Und wenn irgendjemand sagt, das war der oder der oder der, dann waren das immer nur verwirrte, ängstliche Nachfolger, die auf Gott vertraut haben und das Neue gewagt haben. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist also zu verstehen, sei der Schiedsrichter in euren Herzen zwischen den widerstreitenden Gedanken und Gefühlen. Amen.